Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Herzlich willkommen und gleich zu einer brandneuen Nachricht. In diesen Minuten wird öffentlich, wer im nächsten Frühjahr den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhält. Und aus der Jury wird es uns Maike Albart, die Kritikerin und Kollegin, verraten. Und später hören wir von Mutterstag, so heißt der Roman von Carmen Francesca Banchu, den es jetzt in einer neuen Ausgabe gibt. Und Carmen Francesca Banchu wird uns davon erzählen. Alles hier, der Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung trägt seine Absicht, sein Ziel schon im Titel. Autorinnen und Autoren werden alljährlich gewürdigt für ihr literarisch-publizistisches Verdienst um Europa. Seit 1994 wird dieser sehr, sehr angesehene Preis verliehen, mit 20.000 Euro auch fein dotiert. In diesem Jahr ging er an den israelisch-deutschen Philosophen Omri Böhm. Und jetzt, seit wenigen Minuten, geht die Meldung über die Ticker, wer die Auszeichnung im Frühjahr 2025 im Rahmen der Leipziger Buchmesse erhält. Uns im Deutschlandfunk Kultur verrät es exklusiv aus der Jury und unsere Kollegin Maike Albart. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Denken wir uns einen kleinen Tusch, denken wir uns eine kleine Fanfare. Wer ist es, Frau Maike?
Es ist der belarussische Schriftsteller Aljird Bacharewitsch, 1975 in Minsk geboren, aber inzwischen in Deutschland als Exilliterat ansässig.
Und was macht Aljird Bacharewitsch? Ich muss den Namen wirklich, habe ich erst gelernt heute früh. Nun zum solcher Art ausgezeichneten Schriftsteller. Wie haben Sie es in der Jury begründet?
Wir zeichnen ihn aus für den Roman Europas Hunde. Da ist natürlich schon der Titel grandios. Er geht zurück auf ein Gedicht von Orden. Und da wird eigentlich dieses Motiv des Hundes genommen. Die Hunde bellen in den Abgründen, in den finsteren Zeiten Europas, und der Dichter soll ihnen folgen. Genau das tut Aljird Bacharewitsch. Er hat inzwischen über 20 Bücher veröffentlicht in Belarus. Die letzten, auch dieses Jahr, sind verboten. Es ist sogar strafbar, dieses Buch zu Hause zu haben. Und in diesem Roman leuchtet er. Es ist ein monumental, ein Kolossalroman, auf grandiose Weise ganz unterschiedliche Formen des Abgrunds aus, in einer fantastischen Sprache. Es gibt sehr viele unterschiedliche Tonlagen und es gibt viele Bezüge auf die europäische Literatur.
Da wollte ich Sie gerade fragen. Also W.H. Orden ist sozusagen der Namenspatron, der englische Lyriker. Aber was analysiert, entwickelt Bacharewitsch hier? Es ist mit über 700 Seiten ja ein mächtiges Werk.
Ein mächtiges Werk und grandios übersetzt von Thomas Weiler. Es gibt ganz unterschiedliche Geschichten. Es gibt zum Beispiel einen Mann, der eine Sprache erfindet, Balbuta. Wir haben sogar in diesem Band von Woland und Quist ein kleines Kompendium mit Begriffen und der Grammatik. Wer will, kann diese Sprache lernen. Und die taucht auch auf in dem Roman. Und diese Figur hat eine Liebesbeziehung zu dieser Sprache. Das ist eine ganz große Intensität, die sich da entfaltet. Aber er weiht dann jemanden an, anderen eigentlich unwillentlich ein. Und diese Geheimsprache ist fast so eine Chiffre für das, was Literatur bewirken kann. Denn es ist auch ein Roman über Freiheit. Es ist ein Roman darüber, wie man kämpft, dafür auch Fantasien haben zu dürfen. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Jungen, Manchun, das ist eine meiner Lieblingsfiguren. Und er, da ist es dann fast so ein Spionage-Thriller, hat eine ganz intensive Beziehung zu einer Spionin, die plötzlich in seinem Dorf auftaucht und versteckt sich dann ganz am Ende unter die Flügel einer Graugans. Er kann also diesem entsetzlichen Land, in dem er gefangen ist, entkommen. Und das ist natürlich eine Anspielung auf Nils Holgersson. Es ist aber auch ein Roman über das Exil und über die Erfahrung des Exils. In Belarus ist dieser Roman 2017 schon erschienen, aber er hat etwas Visionäres. Zum Teil spielt er auch in der Zukunft auf einer atomar verseuchten Insel. Es geht um eine Großmutter, eine Babka, die alle möglichen Heilungsversuche macht und sehr gefragt ist, weil sie es schafft, das Schwere wegzulegen in zwei Wälder. Also Sie merken schon, es hat etwas von einer Satire, es hat etwas von Science Fiction, es hat etwas von einem Politthriller und ist ungeheuer packend und fesselnd geschildert.
Alle belarussischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, liberal-demokratisch gesinnt, können in ihrem Land nicht mehr publizieren, können auch in ihrem Land nicht mehr leben. Sie sagten es schon, Aljet Bacharewitsch lebt im Exil. Ist dieser Preis auch ein Zeichen so zur Solidarität?
Ja, unbedingt, denn der Roman wurde konfisziert an der Grenze. Er wurde in Vilnius, glaube ich, gedruckt und dann hat man ihn jahrelang geprüft. Bacharewitsch selbst hat ihn ins Russische übersetzt. Da ist er inzwischen auch verboten. Und dann hat man befunden, es sei ein extremistisches Buch. Und ich würde das als ein Lob verstehen, denn es ist auch ein ungeheuer schillerndes Lob der Literatur und der Möglichkeiten der Literatur. Und festzuhalten am Schreiben, festzuhalten am Erzählen in diesen Zeiten, das finde ich, ist etwas, wofür jemand wie Aljet Bacharewitsch unbedingt den Preis für europäische Verständigung gebührt. Eine Hommage an die Literatur.
Das heißt, in der Jury waren Sie sich auch recht schnell einig.
Wir waren uns absolut einig und begeistert von diesem Buch, das eben die Literatur feiert und selbst so ungeheuer reichhaltig und stilistisch vielfältig verfasst ist. Das ist eine ganz großartige Leistung.
Dann können wir uns schon auf die Rede von ihm freuen, wenn er im Frühjahr 2025 diesen Preis dann in Leipzig erhält. Also, der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung geht 2025 an den belarussischen Schriftsteller und Übersetzer Aljet Bacharewitsch für sein Buch Europas Hunde. Es ist auf Deutsch im Verlag Voland und Quist erschienen, in der Übersetzung, Maike Albart hat es gesagt, von Thomas Weiler. Und wir bedanken uns bei Maike Albart aus der Jury. Sie hat uns die Wahl erläutert hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Gerne.
Carmen Francesca Banciu ist im kommunistischen Rumänien geboren und aufgewachsen. Mit Mitte 30 verließ sie ihre Heimat, Anfang der 1990er Jahre war das. Sie zog nach Berlin, wurde hier zur Schriftstellerin von Romanen und Essays, eine deutsche Autorin auch. Schon wenige Jahre nach ihrem Weggang aus Rumänien hat sie auf Deutsch zu schreiben begonnen. Mit zahlreichen Preisen und Stipendien wurde sie ausgezeichnet. 2018 erschien der letzte Band einer vielbesprochenen Romantrilogie über ihre Familie. Nun ist der zweite Roman neu erschienen. Mutters Tag, das Lied von der traurigen Mutter. Carmen Francesca Banciu ist jetzt bei uns. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Der Romantitel, der ist leicht verändert. Die erste Ausgabe hieß nur das Lied von der traurigen Mutter. Jetzt steht Mutters Tag davor. Das haben Sie sicherlich mit Bedacht so gewählt. Was ist das für ein Tag? Man denkt natürlich sofort an Muttertag.
Ja, deswegen habe ich auch aufgepasst und es heißt Mutterstag. Mhm. Es ist der Tag der Mutter, der Tag, an dem die Mutter stirbt eigentlich. Und dadurch wird die Tochter, die sie besucht, bevor sie stirbt, rollt die Tochter nochmal auf die Geschichte dieser Familie und die Geschichte ihrer Beziehung zu der Mutter.
Wir kommen gleich auf diese Mutter, aber der erste Band, vor über 25 Jahren geschrieben, der drehte sich um den Vater dieser Trilogie. Warum haben Sie sich jetzt für eine Neuausgabe des Mutterbuchs eigentlich entschieden?
Ja, ich habe mich entschieden aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, ich glaube, dass das Thema Mutter und Beziehung zur Mutter noch nicht genug Beachtung gefunden hat in der Wahrnehmung und auch diese komplizierte, vielschichtige, kontroverse Beziehung, die aber betrachtet werden muss aus unterschiedlichen Perspektiven und mit offenem Herzen und mit ruhigem Verstand und ja. Und das habe ich gemacht in dem Buch, aber ich glaube, dass wir heutzutage viel weiter sind in dem Versuch der Verarbeitung der transgenerationalen Traumata sind. Wir wissen mehr heute, was das bedeutet, wie ein Trauma weitergegeben wird über Generationen, wenn es nicht verarbeitet wird. Und in meinem Buch habe ich das gemacht auf meine Weise, literarisch. Und jedes Mal, wenn ich Lesungen aus dem Buch gehabt habe, aber auch sonst, schreiben mir Leser und Leserinnen, dass sie sich da in dieser Konstellation, die natürlich in meinem Buch geprägt ist durch meine Geschichte und den Umfeld und die Zeit meiner Geschichte und im kommunistischen Kontext, aber ansonsten ist es ein universelles Thema. Mhm. Und das betrifft eigentlich jeden Menschen, weil jeder Mensch eine Beziehung zu einer Mutter hat und eine Beziehung, entweder auch wenn er jetzt nicht mit der Mutter aufgewachsen ist.
Jetzt müssen wir aber unbedingt mal auf dieses spezielle Naturell ihrer Mutter kommen. Ich meine, der Titel des Romans klingt auf den ersten Ton elegisch rührend. Man denkt, oh, eine liebevolle Hommage an eine gute Mutter, die Trauriges erlebt hat. Ich lese mal die ersten Zeilen vor, Frau Bandschuh. Besuch der Tochter am Krankenbett, der Mutter im Hospital in Rumänien. Ich brachte Blumen mit, aber Mutter war Blumen nicht gewöhnt. Ich bin nicht tot, sagte sie. Ich wusste nicht, wohin mit den Blumen. Die fleischigen Rosen wirkten plötzlich obszön. Sie sagte, schmeiß sie weg, wenn dir nichts Besseres einfällt. So viel zum Bild des lieben Mütterleins. Ihre Mutter, Frau Bandschuh, war hart, streng, lieblos in unserem Sinn. Warum war sie so?
Lieblos in dem gewöhnlichen Sinne. Ich habe durch die Arbeit an meiner Vergangenheit und der Beziehung mit ihr entdeckt am Ende, dass sie Liebe nicht zeigen konnte, weil sie selbst ihr Trauma mitgenommen hat aus anderen Generationen. Und ich habe versucht, eben sie zu verstehen, das war der Wunsch, als ich das Buch angefangen habe. Ich wusste nicht, dass es auch ein Buch über Vergeben wird. Und ich wusste auch viel später, dass das Thema Vergebung in meinen Büchern eigentlich ein Thema ist, was sich durch meine Bücher durchzieht. Es war letztendlich der Versuch, alles zu verstehen und in diesem Fall diese Eltern zu verstehen und diese Mutter zu verstehen, die in einer Familie aufgewachsen ist, in der sie einen biologischen Vater und einen offiziellen Vater hatte. Aber das wurde ihr nicht wirklich gesagt. Ich wusste das auch nicht, bis ich Rumänien verlassen habe, kurz davor, dass der biologische Vater ein jüdischer Mann war. Dass der offizielle Vater, also der Mann der Mutter, der Großmutter, also meiner Großmutter, war eben normal aus Rumänien, war nicht Rumänien, weil damals war es nicht Rumänien, aber immerhin. Aber es war ein Geheimnis der Familie, dass die Mutter eine jüdische Vergangenheit, oder nicht die Mutter, sondern der Vater. Aber sie wusste von diesem Vater nichts. Und sie wächst mit diesem Trauma, weil der offizielle Vater sozusagen sich immer wieder erinnert, dass sie nicht wirklich seine Tochter ist. Und wenn er über den Durst getrunken hat, dann ging es sehr gewaltig gegen die Tochter und gegen die Mutter.
Das ist jetzt die psychologische Erklärung. Inwieweit hat aber auch eine Rolle gespielt, dass ihre beiden Eltern, also Vater wie Mutter, so ranghohe kommunistische Funktionäre waren und sie in dieser Zeit von den 60er und 70er Jahren im kommunistischen Rumänien aufgewachsen sind und ja auch sozusagen mit dieser politischen Linie auch diese harte Erziehung der Tochter begründet wurde?
Absolut, das hat eine große Rolle gespielt, weil die Eltern waren, also das war quasi wie eine Mésalliance. Die Mutter ist in einer bürgerlichen Familie aufgewachsen und der Vater kommt aus einem Dorf in den Bergen, von einer sehr armen Familie. Er ist charismatisch, er ist intelligent und die Partei wählt ihn aus und schickt ihn zur Schulung und er steigt auf der politischen, in der politischen Liga, auf der politischen Leiter und er glaubt an diesem System mit aller Kraft bis zu seinem Tod. Er ist ein Bilder dieses Systems oder Mitgestalter dieses Systems und er will den neuen Menschen, der neuen Ära in der Familie produzieren, in der Familie also züchten. Und die Mutter, die diese Vergangenheit hat, in einer Zeit, in einer kommunistischen Zeit, wo bürgerlich zu sein ein Verbrechen war und gefährlich, und vielleicht auch, weil sie ihre Vergangenheit hatte mit Gewalt und mit wenig Anerkennung, ist bereit, an diese neue Welt zu glauben und zu glauben, dass es ihre Aufgabe ist, diesen neuen Menschen mitzugestalten in der eigenen Familie. Deswegen wird alles durchgesetzt, um auch Gewalt benutzt, um diesen Menschen zur Perfektion zu erziehen.
Als Sie 7 waren, verbrannte Ihre Mutter ihre geliebten Puppen. Die brauchst du jetzt nicht mehr. Ab jetzt wird gelernt. Das ist eine der vielen drastischen Szenen im Roman, die man nicht mehr vergisst. Und Sie, Frau Bantschow, finden dafür einen tatsächlich aber liedhaften Ton mit ganz kurzen, prägnanten Sätzen. Es ist kein Klagegesang, sondern eher ja so ein trockener, cooler Sound, ohne jede Lamoyanz, ohne jede Psychologie auch. Wie haben Sie diesen Ton entwickelt für diesen doch ja sehr tiefgehenden psychologischen Stoff?
Ich glaube, das ist etwas, was mich immer beschäftigt hat. Ich kann mich erinnern, seitdem ich Kind war und Erinnerungen habe, dass ich immer wieder die Dinge aus mehreren Perspektiven betrachtet habe. Und manchmal gab es Streit mit meiner Mutter, weil wir über etwas oder sie sich über etwas beklagte, über jemand. Und ich als Kind versuchte ihr zu sagen, es könnte aber auch anders sein. Und meine Mutter flippte irgendwann aus und sagte, mit wem hältst du denn eigentlich? Ich sagte, ich halte mit niemand, ich versuche noch zu verstehen.
Ich habe noch die alte Ausgabe in meinem Bücherschrank, Frau Bantschow. Die neue ist viel schöner, gestaltet, bebildert auch von Ihren 2 Töchtern. Die waren noch ganz klein, als Sie das Buch erstmals geschrieben haben. Ich habe mich gefragt, wie es wohl jetzt für Marijuana und Meda gewesen ist, dieses Buch über Ihre Oma jetzt wiederum zu lesen. Haben Sie nicht gesagt, oh Gott, meine Güte, Mama, wie hast du das nur ausgehalten, mit dieser Mutter vom Vater ganz zu schweigen?
Ja. Tatsächlich haben wir oft Gespräche über unsere Familie, die eine etwas dramatische Geschichte hat. Und instinktiv haben wir versucht, uns zu heilen, sozusagen, durch diese Gespräche, durch die Kunst. Die eine Tochter ist Schauspielerin, Meda Giorgiu-Bantschu. Meine andere Tochter ist Fotografin, aber auch arbeitet auch im Physiotherapiebereich. Also alles hat mit Heilung zu tun. Und unsere Gespräche über Jahre, Jahrzehnte, könnte man so sagen, finden immer mehr Erleichterung in unseren Herzen, in unserem Gemüt. Und es war mir wichtig, dass dieses Buch so erscheint, mit dem Cover von meiner Tochter Marihuana und mit den Bildern meiner Tochter Meda, weil das für uns auch eine Art Weg zur Heilung gezeigt hat und auch die Möglichkeit. Und es ist auch eine Ermutigung für die anderen zu sehen, es geht auch in der Familie, wenn man sich öffnet und gegenüber den anderen seine Verletzlichkeit zeigt.
Ich habe mir jetzt alle 3 Bände nochmal angeschaut. Jeder Roman hat einen eigenen Ton, eine eigene Form auch. Konstant bleibt aber auch der Erzählton. Sie fühlen ja auch es ist nicht ein Ich-Roman, sondern es geht um eine Heldin, Maria, die praktisch nochmal so eine Art Distanzhaltung zu Ihnen einhält. Aber sie hat immer so eine achselzuckende So-war's-halt-Mentalität. Und ich habe mich gefragt, wie, Sie haben jetzt vorhin ist schon erzählt, Frau Bantschow, wie Sie selbst sozusagen ihr Werk so auch als Vergebung ansehen. Aber ich habe mich auch gefragt, wie das jetzt für Sie war, dieses Buch jetzt auch nochmal anzuschauen. Ob Sie nicht auch sagen, Mensch, ja, danke Mama für alles und nichts.
Genau, das habe ich auch heute Morgen getan.
Ja, wirklich?
Ja, und ich merke auch die Stufen der Heilung und der Vergebung, die passiert sind über die Jahre. Also, dass das ein Prozess ist, was nicht sich auf einmal, dass nicht auf einmal entsteht, sondern es ist ein Prozess, eine Entwicklung und vielleicht irgendwann gibt es eine vollkommene Heilung, weiß ich nicht, aber es ist trotzdem ein beglückendes Gefühl und ein befreiendes Gefühl. Und dass meine Figur und generell meine Figuren oder Maria über die Jahre aus dieser Rolle der Opfer, aus der Opferrolle herauskommt, sich herauswächst, ja, und sich zu einer Person entwickelt, die stolz ist auf sich selbst sozusagen, auf ihrem Weg.
Frau Banciu, wir können Sie als rumänischstämmige Schriftstellerin nicht ziehen lassen, ohne einen Blick auf die Aktualität der rumänischen Politik zu werfen. Am Wochenende kommt es zur Stichwahl um das Präsidentenamt. Auf der einen Seite steht ein rechtsextremer pro-russischer Politiker, Karlin Ceausescu, der vor zwei Wochen überraschend im ersten Wahlgang triumphiert hat, und seine Kontrahentin ist die liberale Elena Lasconi, Chefin der Partei Union rettet Rumänien. Es wird vermutlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Sie sind ja oft in Ihrer Heimat wieder gewesen. Mit welchen Gedanken, Gefühlen beobachten Sie denn diese Entwicklung?
Ich versuche, einen kühlen Kopf zu bewahren und immer noch zu glauben, dass die Dinge sich zum Besten wenden werden. Ich glaube nicht, dass die rumänische Gesellschaft grundsätzlich rechtsorientiert ist. Ich habe mir auch gestern Zeitungen angeguckt, ich habe Facebook angeguckt, ich habe mit Freunden gesprochen. Alle sind entsetzt. Das heißt, der Grundton der Gesellschaft ist nicht einer, der rechts geht oder antieuropäisch ist. Im Gegenteil. Und jetzt bemühen sich alle machen, von was möglich ist. Und unter anderem auch demonstrieren, schreiben in den Zeitungen, in den Feuilletons, in den Kulturzeitschriften. Also es gibt sehr viel Gegenwind und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass am Ende klar ist, dass Europa unser Zuhause ist.
Frau Banciu, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Und der Roman von Carmen Francesca Banciu, Mutters Tag. Das Lied von der traurigen Mutter ist jetzt neu in der Palm Art Press erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute schauen wir uns einen neuen Roman aus Bulgarien an von Kerana Angelova. Sie gilt als eine wichtige literarische Stimme in ihrer Heimat. Bei uns ist sie noch kaum bekannt. Nur ein Buch ist bislang ins Deutsche übersetzt. Das Medienecho war gering. Nun kommt ein neuer, bereits der vierte Roman von Kerana Angelova bei uns in Übersetzung heraus. Sonnenblumen für Maria, so der deutsche Titel. Im Studio ist unsere Kritikerin Marie Schiss. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Sagen Sie uns ein paar Worte zu Kerana Angelova. Wie gesagt, in Bulgarien ist sie eine Größe. Wer ist diese Schriftstellerin? Was zeichnet sie aus?
Ja, das ist eine interessante Figur wirklich. Die ist zu Hause in Bukarest am Schwarzen Meer. Man darf sie sich also nicht in Sofia, dem literarischen Zentrum Bulgariens, vorstellen. Und diese Autorin schreibt schon lange. Es liegen in der Tat über 15 Bücher schon vor von ihr. Sie ist Jahrgang 1948. Also wir haben es hier auch nicht mit einer jungen Autorin zu tun, die wir jetzt in Deutschland entdecken. Und begonnen hat sie mit Lyrik Ende der 70er Jahre war das. Es kamen dann Romane hinzu, vergleichsweise spät, also da war sie schon Anfang 50. Und sie selbst hat mir einen, finde ich, sehr schönen Satz über ihre Literatur gesagt, nämlich, dass ihre Helden immer unruhige Naturen seien. Also niemand könnte da ruhig oder entspannt erzählen. Also eine gewisse Unruhe ist zentral für ihr Werk, auch die Erfahrung von Vertreibung, von Migration könnte man nennen. Und damit kündigt sich, glaube ich, auch schon an, dass ein großes Bewusstsein für die Historie ihres Landes dieses Werk prägt. Und ganz spannend finde ich auch, dass es eine große Aufmerksamkeit für Sprache, für Mehrsprachigkeit gibt. Und auch da kann man natürlich denken an den Balkan und die Sprachvielfalt dieser Region.
Und worum geht es nun in diesem Roman Sonnenblumen für Maria? Was wird erzählt?
Ja, was wird erzählt? Also ganz allgemein gesprochen kann man sagen, es wird erzählt von einsamen Figuren. Das sind Menschen, die ganz viel wahrnehmen, sehr bewusst sehen und fühlen, oft auch unkonventionell fühlen. Und gerade deshalb sind sie verwundbar und stehen auch eher so am Rand der Gesellschaft. Maria, die titelgebende Maria, ist die wichtigste Figur dieses Romans. Und für sie gilt all das, was ich gerade gesagt habe. Das ist eine Fotokünstlerin, die ist zu Hause in Bulgarien. Wir sind grob in den 2010er Jahren. Und aufgewachsen ist sie in einem Kinderheim. Sie war also in der Kindheit Bett allein mit einem großen Kopf voller Fragen und voll von Gefühlen. Und als erwachsene Frau, da lernen wir sie eben kennen, dokumentiert sie im Grunde mit ihrer Kamera Gewalttat nach Gewalttat. Also wir sprachen ja schon kurz über so einen möglichen politischen Blick auch dieser Autorin Kerana Angelova. Und diese Maria steht im Grunde, als wir sie kennenlernen, auf der Kippe zum Tod. Also sie testet geradezu, ob sie das eigentlich schaffen würde, sich umzubringen. Und sie wagt das nicht, sie bewahrt sich selbst davor. Und wenn man sich fragt, was hilft ihr, was rettet sie sozusagen, dann ist das interessanterweise am meisten die Kunst. Also in ihrer Wohnung hängen die berühmten Sonnenblumen von Vincent van Gogh. Und die wirken immer wieder wie so eine Versicherung für sie, dass sie mit ihrer Verlorenheit, mit ihrer Wahrnehmung, auch mit ihrem Fühlen in der Welt nicht ganz allein ist.
Das heißt, mit den Sonnenblumen kommt also Vincent van Gogh ins Spiel. Ich habe gelesen, jetzt nicht nur als Bild, sondern richtig.
Ja, richtig. Das hat mich auch überrascht. Also ich dachte, der bleibt so ein geistiger Verbündeter. Ich hatte so eine Art erfundenen Freund in der Kopf, das kennt man ja so von Kindern. Aber das wird eine richtige Figur. Und wir springen dann lesend zwischen dieser Künstlerin Maria und ihrer bedrohten Existenz und der bedrohten Existenz von Vincent van Gogh hin und her. Also, und man staunt dann wirklich auch sozusagen darüber, dass diese Autorin in so kleinen Details eigentlich uns suggeriert, es gibt eine Verbindung zwischen diesen Menschen, die ja zu ganz anderen Zeiten leben.
Also wenn Vincent van Gogh tatsächlich eine reale Romanfigur wird, ich meine, was bedeutet das für den Roman? Wird der dann so zum magisch-realistischen oder ist das albern?
Nein, zum Teil schon. Also man muss sagen, es ist kein Buch, in dem diese Figuren so zeitlos über aller Historie schweben, sondern Maria ist ganz klar eine Figur unserer Tage und dieser Van Gogh bleibt ein Mann seiner Zeit. Aber die Verbindung, die zwischen diesen Figuren besteht, die ist eben doch alles andere als so streng realistisch. Also dieser Roman Vincent van Gogh, sage ich mal, ist sich zum Beispiel ganz sicher, dass in der Zukunft eben eine Maria lebt, eine Frau, die er in seinem Leben gut gebrauchen könnte. Also man kann sich erinnern, auch sein Leben war alles andere als einfach oder wohlbehütet. Und diese Maria ihrerseits fühlt diese Verbundenheit auch und sie stößt dann immer wieder auf so ein kleine Belege, sage ich mal, dass da eine Verbindung existiert. Also dieser Roman will durchaus beides sein, realistisch im Sinne von, der ist klar historisch verankert, aber eben auch so eine Spur magisch realistisch.
Ich meine, ich finde solche ästhetischen Kombinationen ja immer schön und manchmal sogar bezaubernd. ist das so? Es kommt ganz viel, denke ich, auf den Stil und den Ton an, in dem Kerana Angelova diese Geschichte erzählt.
Ja, und den Stil fand ich das eigentlich bezaubernd, muss ich sagen. Also dieser Roman ist von einer enormen sprachlichen Kraft. Die Autorin kann wirklich wechseln auf engstem Raum von so einer ganz emotionsgeladenen, sehr sinnlichen Sprache zu einem ganz schroffen, rauen Ton. Und diese Brüche im Ton gelingen, finde ich gerade in Marias Passagen enorm gut. Also da sind viele so kleine Augenblicke, in denen wir in ihren Kopf kriechen und die Zerbrechlichkeit dieser Figur kennenlernen. Aber gerade in solchen Gedankenströmen pfeift die sich dann auch wieder selbst zurück und wirft sich Sentimentalität vor oder fängt offen an zu fluchen. Und dieser Wechsel zwischen zart und hart, zwischen Kälte und Wärme, der sorgt für eine ganz große Dringlichkeit des Ganzen. Und ich finde, der hilft einem auch sehr, wenn einem persönlich mal diese Parallelführung der beiden so ein bisschen arg vollgepackt oder auch vielleicht ein bisschen überkonstruiert vorkommt.
Dankeschön, Marie Schiss, über Sonnenblumen für Maria, den Roman von Kerana Angelova. Jetzt bei Ink Press, veröffentlicht, übersetzt aus dem Bulgarischen von Viktoria Dimitrova Popova. 296 Seiten kosten 25 Euro. Mehr dazu unter deutschlandfunkkultur.de.
Neue Krimis.
Es ist Freitag, unsere Krimizeit in der Lesart mit der Krimi-Bestenliste, die wir jeden Monat im Deutschlandfunk Kultur veröffentlichen. Und der höchste Neueinstieg auf Platz 4 ist jetzt im Dezember. Ein Roman, dessen Autorin auch bei uns in der Lesart schon zu Gast war, die Flemin Rea Schüters. Ihr Buch heißt Trophäe. Es geht um eine Großwildjagd in Afrika. Es ist ein Wahnsinnsroman. Ich war ganz geplättet, als ich ihn las. Und unsere Krimi-Expertin, unser Jurymitglied Sonja Hartl, die war auch beeindruckt.
Neue Krimis.
Hunter White ist leidenschaftlicher Jäger. Nur ein Nashorn fehlt ihm noch zu den sogenannten Big Five. Und dieses Nashorn will er nun in einem nicht näher benannten afrikanischen Land jagen. Aber dann kommen ihm Wilderer zuvor. Hunter White ist sauer, fühlt sich betrogen. Als Entschädigung bietet ihm sein Jagdvermittler etwas anderes an. Die Big Six. Und zu ihnen gehört ein Mensch. Ein weißer Mann auf Großwildjagd in Afrika. Das klingt wie ein Roman aus längst vergangenen Zeiten. Die belgische Autorin Chiara Scooters aber schafft aus dieser Ausgangslage einen hochspannenden, einen verstörenden, einen brisant aktuellen Roman, den ich kaum zur Seite legen konnte. Und das hat viele Gründe. Der Roman ist sehr durchdacht aufgebaut, die Spannung nimmt immer mehr zu und mündet dann in einem wahrlich fiebrigen Finale. Und dazu gibt es hier keine einfachen Wahrheiten oder simple Muster. Und das fängt schon mit Hunter White an. Sein Name ist Programm. Er ist weiß, er ist Jäger, er ist ein steinreicher Finanzmanager und hat diesen kolonialen Blick auf Afrika. Der Kontinent ist sein Abenteuerspielplatz. Er hat ein Anrecht auf das Nashorn, weil er dafür bezahlt hat. Er weiß um die ethischen und moralischen Grauzonen. Aber er weiß auch, dass Jagd ein ökologischer Faktor ist. Und dass die $500.000, die die Lizenz zum Abschuss des Nashorns gekostet hat, den aufwendigen Umweltschutz rechtfertigt und teilweise bezahlt. Die Frage ist, kann er vor sich rechtfertigen, einen Menschen zu töten? Und so wie sich Hunter White an seine Beute heranschleicht, hat sich dieses hinterhältige Buch in meinen Kopf, in meine Gedanken geschlichen. Blicken nicht auch multinationale Großkonzerne und Staaten wie Jäger auf den afrikanischen Kontinent, beuten Bodenschätze und Ressourcen aus, ohne Rücksicht auf Umwelt und Menschen, nur für den eigenen Profit? Und wie weit sind wir hier im globalen Norden denn wirklich im Postkolonialismus? Und was ist mit den Menschen, die dort leben? Sie sind Teil eines Spiels, dessen Regeln sie nicht gemacht haben. In Trophäe wollen sie zumindest mitbestimmen, soweit das eben geht. Und wie verwerflich ist es, in einem ungerechten, diskriminierenden Spiel den eigenen Vorteil zu suchen, selbst wenn das bedeutet, dass sich einer zum Wohle einer Gemeinschaft opfert? Und bin ich wirklich in der Position, darüber zu urteilen? In Trophäe stecken so viele Verbrechen, so viele historische, gegenwärtige und irgendwie auch zukünftige Ungerechtigkeiten. Dieses ungemein perfide Buch stellt Einsichten, stellt Gedanken auf den Kopf und wird mich noch lange beschäftigen.
Trophäe, der Roman von Chiara Scooters, auf Deutsch im Zschollner Verlag erschienen. Übersetzt aus dem Niederländischen von Lisa Mensing mit 255 Seiten auf für 24 Euro. Neu auf Platz 4 in unserer aktuellen Krimi-Bestliste für Dezember. Die ganze Liste, die lesen Sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, schreiben Sie einfach kurz an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de. Und auch heute zum Nikolaustag läutet das Glöckchen unseren literarischen Adventskalender ein. Heute erzählt uns die Kollegin Katrin Stövesand von einem aktuellen politischen Buch, das sie sehr bewegt hat und zum Verschenken empfiehlt.
Russland und China verfolgen Expansionspläne. Das haben nicht zuletzt der russische Angriff auf die Ukraine oder die Erweiterung der BRICS-Staaten deutlich gemacht. Wie sich beide Großmächte diesen geopolitischen Zielen nähern, das erläutert der Journalist und Autor Adrian Geiges in seinem Buch Front gegen die Freiheit. Genau schreibt er, China und Russland schmieden einen weltweiten Block der Gegner der Freiheit. Sie wollen eine neue, antidemokratische Weltordnung. Zitat Ende. Selbst für gut informierte Politikinteressierte hat dieses Buch neue Perspektiven zu bieten. Denn Adrian Geiges betont ausdrücklich seine Verbundenheit mit beiden Ländern. Er hat sowohl in China als auch in Russland als Journalist gearbeitet und er geht selbstkritisch mit seiner eigenen kommunistischen Vergangenheit um. Eben diese ermöglicht es ihm, bestimmte Muster zu erkennen und zu benennen. Und so macht er sehr deutlich, wie es kommt, dass gerade der chinesische Kommunismus vom Westen unterschätzt wird, dass China weniger feindselig erlebt wird als Russland. Geiges erklärt, wie chinesischer, also kommunistischer Kapitalismus funktioniert und wie sehr die Partei auch hier die Daumenschrauben anzieht, weil sich die wirtschaftliche Lage so verschlechtert hat. Man liest über Maoisten in Indien, eine innerstaatliche Gefahr, die schon lange besteht und offenbar von China gefördert wird. Ein Beleg dafür, dass nicht nur Russland versucht, bestehende Grenzverläufe zu ändern. Im historischen Kapitel über China betont der Autor den Vernichtungswillen und die Brutalität Mao Zedongs und hebt hervor, dass der es tatsächlich auf einen Atomkrieg hätte ankommen lassen, beziehungsweise er schon fast darauf gehofft hatte, um seine Herrschaft zu erweitern. Mao Zedong hat also den stalinistischen Terror nicht nur erlernt, sondern weitergetrieben. Wenn man dann liest, wie dieser Terror letztlich zu einer Art Exportgut wurde, in dem Despoten wie Pol Pot in der Kaderschmiede der KP ausgebildet wurden, schließt sich der Bogen zur Gegenwart. Autokraten und Diktatoren tragen ihre Strategien in die Welt, schmieden Allianzen, unterwandern Strukturen, lauern auf Gelegenheiten. Das schildert auch Anne Applebaum in ihrem aktuellen Buch »Die Achse der Autokraten«. Wie diese Achse Russland-China entstanden ist, vom kleinen Bruder Peking, der vom großen Bruder Moskau lernte, ein Verhältnis, das sich heute umgekehrt hat, all das kann man im Buch von Adrian Geiges nachvollziehen. Und auch, welchen Einfluss Chinas Staatschef Xi Jinping auf den russischen Präsidenten Putin hat. Wie verhält man sich nun gegenüber dieser Front gegen die Freiheit? Der Autor thematisiert die Schwierigkeiten von Sanktionen sowohl gegen Russland als auch gegen China, was im Fall eines Angriffs auf Taiwan spätestens spruchreif würde. Dabei wird noch einmal deutlich, wie groß, um nicht zu sagen entscheidend, die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China ist. Was der Autor empfiehlt, ist, die Freiheit vorzuleben, um sie zu verteidigen. Ein Verbot von TikTok etwa findet er deshalb nicht sinnvoll. Bei solchen Argumenten muss man nicht mitgehen. Aber sie rufen in Erinnerung, dass es höchste Zeit ist, Freiheit klar zu definieren, um sie wirksam zu verteidigen, wenn nicht ebenfalls als Exportgut zu verbreiten. Dieses Buch öffnet verstellte Blicke, geht nicht nur historisch in die Tiefe und transportiert ein ernstes wie wichtiges Thema sehr lebensnah und präzise. Ein Geschenktipp auch für die, die schon gut im Stoff sind.
Der Adventskalender-Lektüre-Tipp von Katrin Stöbesand. Front gegen die Freiheit, Peking, Moskau und ihre Komplizen in aller Welt. Im Piper Verlag ist der Band von Adrian Geiges erschienen, hat 255 Seiten, kostet 22 €.